Man sieht, dass jetzt im Umgang mit der Meinungsfreiheit, wo doch immer stärker versucht wird, bestimmte unliebsame Meinungen, die vom Staat als Delegitimierung gar begriffen werden, zu sanktionieren, vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das ist die zweite Entwicklung, die mir Sorge macht.
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will. Und das finde ich eine schöne Beschreibung von Freiheit. Und wenn es ums Verfassungsrecht geht, geht es auch gleichzeitig, finde ich zumindest, immer um die Freiheit. Wie würden Sie das definieren und wie sehen Sie den freiheitlichen Gedanken gerade in Deutschland?
Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben jetzt eine knappe Stunde Zeit, um uns über die Verfassung in Deutschland bzw. das Grundgesetz zu unterhalten. In den letzten 4 Jahren ging es häufiger um das Grundgesetz bzw. auch das Verfassungsgericht. Und dementsprechend viel Trubel, viel medialen Trubel gab es auch bis hin zu Videos, wo jemand das Grundgesetz in die Luft gehalten hat und dann verhaftet wurde. Also viel Medientrubel um dieses ganze Thema. Und dementsprechend eignet sich's, finde ich, dann auch einfach mal mit jemandem zu sprechen, der sich damit wirklich in der Tiefe auskennt. Und dementsprechend habe ich von der Uni Augsburg den Professor Josef Franz Lindner eingeladen. Herr Lindner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wollen Sie sich einfach kurz vorstellen, mit welcher Expertise Sie sozusagen in dieses Gespräch starten, wo Sie herkommen, welche Kompetenzen Sie mitbringen?
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit Ihnen zu sprechen. Ich habe seit 12 Jahren einen Lehrstuhl für öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Augsburg, befasse mich im Schwerpunkt mit dem Medizin- und Gesundheitsrecht einerseits und andererseits mit dem Verfassungsrecht, insbesondere auch mit Fragen des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist ja die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Es heißt nur nicht Verfassung, sondern heißt Grundgesetz. Es ist aber die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Das beschäftigt mich seit vielen Jahrzehnten. Und ja, ich bin auf Ihre Fragen gespannt.
Ja, sehr gerne. Und Sie haben ja auch gerade selber schon gesagt, Sie sind kein Unbekannter. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, dadurch, dass Sie sich so tiefgehend damit beschäftigen, wie steht es denn um die Verfassung in Deutschland? Also man hört ja auch immer wieder zu dem Demokratiefördergesetz bestimmte Dinge von unterschiedlichen Seiten, zu der Delegitimierung des Staates, Stichwort Thomas Haldenwang, das ist ja der Präsident des Verfassungsgerichtes. Also wie steht es um die Verfassung in Deutschland? Was ist da Ihre Einschätzung?
Also Herr Haldenwang ist Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz,
Ah,
nicht des
Verzeihung,
Verfassungsgerichts. Aber
ja.
ja, also ich würde sagen, ambivalent. Die Demokratie in Deutschland funktioniert. Das kann man nicht bestreiten und das sollte man auch nicht schlecht reden. Und die wesentlichen Strukturen funktionieren, die Parlamente arbeiten, die Gerichte, die Justiz arbeitet. Man hat ja gestern erst wieder gesehen oder vorgestern auch, dass das Bundesverwaltungsgericht hier die Anordnung von Frau Faeser ja erstmal einstweilig ausgesetzt hat. Also im Groben und Ganzen funktioniert das Grundgesetz, die Gewaltenteilung. Es sind aber doch einige Entwicklungen zu sehen, die einem Sorge machen können. Das eine ist im politischen Bereich aus meiner Sicht die zunehmende Polarisierung nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Politik. Die Ränder, die extremen Ränder werden stärker und wir werden das ja jetzt wahrscheinlich bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen sehen, was zu einer weiteren Polarisierung und zu einer erheblichen Erschwerung der Regierungsbildung führt. Das muss man mit einer gewissen Sorge sehen. Die Bindungskräfte der, ich sage mal, etablierten Parteien der Mitte lassen doch erheblich nach. Das ist mal das eine. Das andere, was Sorgen bereiten muss, ist der von Seiten des Staates und der Repräsentanten doch manchmal etwas laxe Umgang mit den Grund- und Freiheitsrechten der Bürger. Das hat man in Corona-Zeiten gesehen, dass der Staat und die Verantwortlichen hier den Grundrechten nicht den Stellenwert, auch politisch den Stellenwert einräumen, die ihnen zukommen. Da hat man vor allen Dingen gesehen beim Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der während der Corona-Pandemie ja mehr oder weniger, ich will es nicht sagen, auf Leerlauf gestellt war, aber doch nicht wirklich griffig war. Man sieht, dass jetzt im Umgang mit der Meinungsfreiheit, wo doch immer stärker versucht wird, bestimmte unliebsame Meinungen, die vom Staat als Delegitimierung gar begriffen werden, zu sanktionieren, vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das ist die zweite Entwicklung, die mir Sorge macht. Die Meinungsfreiheit, die der nicht, dass mir das Gewicht zukommt, das ihr eigentlich zukommen müsste.
Ja, was ist denn mit dieser Delegitimierung gemeint? Also haben Sie da ein Beispiel, was damit gemeint sein könnte? Weiß man das überhaupt selbst?
Also das ist eine Kategorie, die das Verfassungsschutzrecht, also das Gesetz, gar nicht kennt. Das ist mal das Erste. Herr Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat diese Kategorie neu eingeführt, vor einigen Jahren, ich glaube 22, zum ersten Mal im Verfassungsschutzbericht drin. Damit seien Äußerungen gemeint, die die Legitimation, die Legitimität des Staates in Frage stellen. Das Problem bei diesem Begriff der Delegitimierung ist, dass er so schwammig ist, so unbestimmt, dass man natürlich, wenn man das meinungsfreiheitsunfreundlich versteht, jede überspitzte, pointierte, politisch, sagen wir mal, zugespitzte Kritik als Delegitimierung schon bezeichnet. Also wenn ich einen Politiker X als unfähigen Kostgänger bezeichnen würde, der hier auf Steuerzahlerskosten sein Dilettantenwesen treibt, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, dann ist das in einer Demokratie normalerweise eine überspitzte Meinungsäußerung. Die hat ihre Grenzen, wo es in Richtung Beleidigung geht, das ist auch klar. Aber man könnte sowas natürlich, wenn man es als Delegitimierung bezeichnen würde, einordnen würde, könnte man es bereits aus dem Kreis der zulässigen Meinungsäußerungen schon herausdefinieren. Und das macht das Problem des Begriffs der Delegitimierung aus.
Okay. Und das ist wahrscheinlich auch die Kritik an dem Ganzen, weil es so schwammig ist, weil es nicht ganz konkret ausgelegt werden kann. Wobei das ja bei jedem Gesetz ein bisschen so ist, oder? Jedes Gesetz hat ja eine Interpretations...
Das ist richtig, aber bleiben wir mal bei dem Verfassungsschutzamt. Das Verfassungsschutzamt darf Personen beobachten und Daten über sie sammeln und Äußerungen festhalten, die sich aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Mhm. Das ist natürlich auch schon mal ein unbestimmter Rechtsbegriff. Und um dieses zu konkretisieren, hat Herr Haldenwang jetzt gewissermaßen unter dieser begrifflichen Ebene eine zweite Ebene eingeführt, den der Delegitimierung. Und der ist ja wesentlich weiter. Ich kann den Begriff der Delegitimierung relativ schnell bejahen, wenn ich das weiter auslege. Das Kämpfen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, da muss dann schon etwas mehr dazu kommen. Und das ist die Gefahr dieses Begriffes, dass eigentlich unproblematische Meinungsäußerungen im politischen Kampf auf einmal verfassungsschutzrechtlich relevant werden, aufgrund eines Begriffs, den der Gesetzgeber gar nicht kennt.
Okay. In dem Zusammenhang, glaube ich, kommt dann auch ganz oft dieses Gefühl in der Bevölkerung zustande, man kann ja nicht mehr sagen, was man will. Das mit der Meinungsfreiheit ist ja sowieso nicht mehr das, was es mal war. Wie nehmen Sie das denn wahr? Beziehungsweise ganz oft kommt ja dann auch die Frage oder die Aussage, ja, du kannst schon sagen, was du möchtest, aber du musst halt dann mit den Konsequenzen leben. Aber das ist ja nicht der Inhalt der Meinungsfreiheit, sondern der Inhalt der Meinungsfreiheit ist ja, sich austauschen zu können, ohne großartige Konsequenzen verspüren zu müssen, damit man dann über einen Dialog hinkommt zu einem Kompromiss oder um welches Thema es auch immer gibt, auf jeden Fall zu einem Austausch mindestens. Und wie ist da Ihre Wahrnehmung, was das Thema Meinungsfreiheit angeht?
Also rechtlich ist es natürlich schon so, dass man sagen kann, was man meint, was man für richtig hält. Ja, das hat die allgemeinen Grenzen der Strafbarkeit. Ich darf niemanden beleidigen, ich darf keine Volksverhetzung, ich darf die Leute nicht gegeneinander aufhetzen. Das ist das Strafrecht, das die Grenzen der Meinungsfreiheit in zulässiger Weise zeichnet. Das ist nicht mehr völlig unstreitig. Beispielsweise hat die Bundesinnenministerin vor einiger Zeit und auch Herr Haldenwang und auch für die Familienministerin Paus gesagt, naja, auch unterhalb der Ebene der Strafbarkeit darf man eigentlich nicht alles sagen. Ohne jetzt zu konkretisieren, was sie damit eigentlich meint. Ja, das ist zum einen mal das Problem dann der Delegitimierung, das hatten wir ja schon besprochen. Aber zum anderen der Versuch hier auch unterhalb der Ebene der Strafbarkeit bestimmte Meinungen zu desavouieren von vornherein. Und das schafft natürlich eine gewisse Verunsicherung, denn was soll der einzelne Bürger, einzelne Bürgerin mit der Auffassung, auch unterhalb der Ebene der Strafbarkeit, darf ich nicht alles sagen, eigentlich anfangen? Das ist juristisch auch Quatsch, was die Innenministerin da gesagt hat. Aber es ist doch von staatlicher Seite doch, ich will es nicht sagen der Versuch, aber doch eine Entwicklung hier, den Korridor des Sagbaren irgendwie doch einzuengen und selbst zu definieren, was man gerne hätte, was die Leute sagen und meinen.
Ja.
Das ist schon eine Gefahr, das muss man ganz klar sagen. Ohne rechtlich darf ich natürlich sagen, was ich will. Ob ich alles sagen sollte, ist eine andere Frage. Wenn ich bestimmte Dinge äußere, nicht ich jetzt, sondern es gilt ja für jeden, man muss halt damit rechnen, dass einem widersprochen wird, das ist auch klar. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man keinen Widerspruch erntet und auch keine Kritik erntet, das muss man dann aushalten, das ist richtig. Aber insgesamt sehe ich das schon in eine nicht unproblematische Entwicklung gehen, das Ganze.
Ja, und warum gibt es da keinen größeren Widerstand gegen solche Aussagen? Weil wenn Sie das jetzt als Verfassungsrechtler hören, dann gehen bei Ihnen wahrscheinlich erstmal alle Alarmglocken los. Warum gibt es da auch medial keinen größeren Widerstand oder Aufschrei, sondern es wird eher noch hervorgehoben sozusagen?
Also das kann ich Ihnen gar nicht so genau beantworten. Es gab natürlich schon aufgrund der Äußerungen von Frau Faeser und auch Herrn Haldenwang mit der unterhalb der Ebene der Strafbarkeit, da gab es schon Kritik auch von Kollegen von mir. Das Herr Böhme-Nessler hat sich ja da auch relativ deutlich geäußert, Herr Brutkorb. Es gab sogar mal eine ZDF-Sendung dazu, ich glaube Berlin Direkt oder wie diese Sendung heißt, wo ich auch dazu Stellung nehmen durfte. Also es ist schon ich will es nicht sagen Widerstand, aber Widerspruch gegen diese Entwicklung vorhanden. Er ist aber, und da gebe ich Ihnen recht, relativ niedriger Flamme. Also die Bevölkerung, habe ich so den Eindruck, nimmt das auch vielleicht gar nicht so wahr, weil die meisten ja nicht juristisch gebildet sind, weil auch unterhalb der Ebene der Strafbarkeit, ja, das weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch verunsichernd. Weil die Menschen sich denken, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich hier konkret genau?
Ja.
Und hier wäre auch ein bisschen Klarstellung von der Politik, wie das eigentlich gemeint war, schon hilfreich.
Aber sicherlich auch kritisches Nachfragen der Medien. Also gerade die großen Medien, die auch von den Bürgern finanziert werden, finde ich, haben da eine gewisse Verantwortung, da nochmal kritisch nachzufragen, um zumindest eine Erklärung zu fordern, was denn damit gemeint ist, anhand von Beispielen etc. Weil ich gebe Ihnen da auch so gewissermaßen recht, ich als Nichtjurist, drum führen wir dieses Gespräch ja überhaupt, ich als Nichtjurist kann es überhaupt nicht einordnen, was das jetzt für mich genau bedeutet. Darf ich bestimmte Dinge in meinem Podcast zum Beispiel gar nicht mehr äußern, wenn das jetzt erstmal meine Meinung vertritt, die nicht überhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen? Oder kann ich das trotzdem weiterhin tun? Und muss dann einfach nur mit dem geregelten Widerstand aus den Kommentaren oder Widerspruch aus den Kommentaren und meinem Umfeld vielleicht rechnen. Also das ist was, da habe ich tatsächlich ein großes Fragezeichen, was das angeht.
Vielleicht, dass ich das mal klarstellen darf, denn das wird, also wenn ich mich pointiert äußere und in bestimmten Themenkomplexen eine klare Haltung äußere, dann muss ich natürlich auch mit Kritik und Widerspruch rechnen und auch mit harter Kritik. Also das ist, muss man auch sagen, also Meinungsfreiheit ist nichts für Mimosen. Ja, also ich kann nicht sagen, jetzt kriege ich hier so einen Shitstorm, ich darf ja gar nicht mehr sagen, was ich will. Also so weit geht die Meinungsfreiheit nicht. Das muss man dann aushalten.
Ja, richtig.
Dann muss man sich halt vorher überlegen, ob man sich so äußern will oder nicht. Aber wenn man sich äußert und man erntet auf Twitter oder was weiß ich, wo in sozialen Medien ein Shitstorm, dann muss man das in begrenzten Strafrechts natürlich ertragen können.
Absolut, das war ja schon immer so. Der Stammtisch war vielleicht nicht ganz so groß, wie er jetzt auf Twitter ist, aber diesen Widerstand, den musste man ja letztlich schon immer aushalten.
Ich wollte es nur noch mal sagen, weil ja, natürlich auch häufig Leute, die dann so ein bisschen empfindlich sind und dann so einen Widerspruch ernten und sagen, da sieht man mal, ich kann ja gar nicht mehr sagen, was ich denke. Ich kriege ja gleich einen Shitstorm. Also das muss ausgehalten werden.
Ja, das sehe ich auch so, und ich finde den Widerspruch auch sogar wichtig, weil daraus Neues entstehen kann. Also gibt ja niemanden auf der Welt, der mit allem Recht hat, sondern es ist ja immer ein Abwägen und ein Kompromiss finden, bis ich dann hinkomme zu einer Entscheidung oder zu einer Aussage oder zu was auch immer, wohin das Ganze dann führen soll. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Dieses ganze Thema sagen können, was man will, auch diese Strafbarkeit unterhalb der oder die Strafbarkeit unterhalb der Strafbarkeitsgrenze hat ja auch was mit dem freiheitlichen Gedanken zu tun. Und wie würden Sie für sich Freiheit definieren? Also ich habe mal ein wunderschönes Zitat gehört von Jean-Jacques Rousseau, und der meinte, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will. Und das finde ich eine schöne Beschreibung von Freiheit. Und wenn es um das Verfassungsrecht geht, geht es auch gleichzeitig, finde ich zumindest, immer um die Freiheit. Wie würden Sie das definieren, und wie sehen Sie den freiheitlichen Gedanken gerade in Deutschland?
Also zweierlei dazu. Wenn man sich den verfassungsrechtlichen, den grundrechtlichen Freiheitsbegriff ansieht, im Grundgesetz ist dieser letztlich im Ausgangspunkt die Freiheit zu tun und zu lassen, was man will. So hat man das zwar nicht formuliert damals in Artikel 2 Absatz 1, aber jeder hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das wird vom Bundesverfassungsgericht seit 50 Jahren so verstanden im Sinne einer allgemeinen Handlungsfreiheit. Jeder hat zunächst mal das Recht für sich zu definieren, was ist für mich Freiheit überhaupt, wie äußert sich mein Freiheitsgefühl, letztlich für sich selber zu definieren, was und wie er leben will, was er tun will. Das ist der Ausgangspunkt. Zunächst mal im gedanklichen Ausgangspunkt unbegrenzte Freiheit, die dann aber vom Gesetzgeber mit guten Gründen, wenn er diese hat und unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes beschränkt werden darf. Im Ergebnis also natürlich keine unbeschränkte Robinson-Freiheit, aber im Ausgangspunkt hat der Bürger zunächst mal das Recht zu sagen, das ist für mich Freiheit und das mache ich. Und nur wenn der Staat mit guten Gründen auf Verhältnismäßigkeit sagt, hier, das spricht dagegen, kann er das auch beschränken. Das ist mal das Verfassungsrechtliche. Daneben haben wir eine gesellschaftliche Diskussion über Freiheit. Es mehren sich ja die Stimmen, insbesondere aus dem intellektuellen Milieu, die Freiheit eher beschränkt denken wollen. Die sagen, Freiheit muss in Zeiten des Klimawandels, muss in Zeiten gesundheitlicher Bedrohungen von vornherein begrenzt verstanden werden. Und wir müssen mehr Verzicht üben, wir müssen der Bürger mu dem Bürger müssen bestimmte Dinge einfach untersagt werden. Das ist eine gesellschaftspolitische Diskussion, die nicht mit der verfassungsrechtlichen kompatibel ist. Das muss man sagen. Das kann sich zwar im Ergebnis treffen, ja. Also wenn ich zum Beispiel sage, die und die Verhaltensweise ist absolut schädlich in einer Pandemie, absolut problematisch, dann kann ich das natürlich rechtlich auch beschränken und das auch gesellschaftspolitisch begründen. Aber die gesellschaftspolitische Diskussion über die Freiheit, die wir momentan haben, ist eher eine Beschränkungsdiskussion, eine Verengungsdiskussion, eine Diskussion in Richtung weniger Freiheit, weniger Selbstbestimmung. Das muss man ganz klar so sehen. Wobei eine gewisse Ausnahme der Bereich in Deutschland des Selbstbestimmungsgesetzes, was ja jetzt in Kraft getreten ist, da haben wir eine gewisse gegenteilige Entwicklung. Aber die grobe Linie geht in Richtung Freiheit, geht auch mit Beschränkungen einher. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht ganz ungefährlich ist, weil sie nämlich die Notwendigkeit, Freiheitsbeschränkungen zu rechtfertigen, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten, schnell mal unter den Teppich kehren lässt, indem man sagt, ja, das geht ja gar nicht, das ist von vornherein unzulässig, dass du dreimal im Jahr in Urlaub fährst oder was weiß ich.
Ja. Da sprechen Sie jetzt mehrere Punkte an. Also zum einen diese Klimadebatte, wo ich Ihnen ja auch die Frage schon vorab mal mitgegeben habe oder geschickt hatte, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn das individuelle Recht über das Kollektiv gestellt wird und genauso andersrum, wenn das Kollektiv sozusagen über das individuelle Recht gestellt wird. Also da gehen bei mir so ein bisschen die Sozialismus-Alarmglocken los. Gerade wenn ich, also ich habe mich letztens erst unterhalten mit der Aufarbeitungsbeauftragten aus Berlin und mit jemandem nochmal, der sich mit Nordkorea sehr, sehr gut auskennt. Von dem habe ich da jetzt so ein bisschen Einblicke bekommen und im Sozialismus wird das Kollektive immer übers Individuum gestellt. Und das sind die Alarmglocken, die da bei mir losgehen, wenn auf einmal sozusagen zum Wohl der Sicherheit der gesamten Gesellschaft auf einmal der Einzelne auf seine Freiheit verzichten muss.
Ja, das ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema. Also vielleicht, wenn man mal beim Grundgesetz bleibt, die Konstruktion der Verfassung ist nach dem Grundgesetz so, die wird vom Einzelnen aus, vom Individuum aus konstruiert. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so heißt es in Artikel 1. Dann geht es mit Artikel 2 weiter, die allgemeine Handlungsfreiheit, die Freiheit der Person. Dann kommen der Gleichbehandlungsgrundsatz und die verschiedenen speziellen Freiheitsrechte. Das Kollektiv steht in der deutschen Verfassung und auch nach den historischen Erfahrungen, die wir haben, zu Recht nicht im Mittelpunkt. Ich meine, das Kollektive ist natürlich nicht nur gibt nicht nur in sozialistischen Ordnungen, das gibt es natürlich auch in rechtsautoritären Regimen. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, der Nationalsozialismus war ja auch eine kollektivistische Ideologie, die man
Absolut.
da, also das Volk, der Raum, der Boden, das Blut, wie man sich das alles nochmal vor Augen führt. Das ist ja Kollektivismus gewesen. Und auf dieser Erfahrung hat man eben das Grundgesetz von der individuellen Persönlichkeit des Einzelnen her gewissermaßen konstruiert. Das bedeutet nicht, dass der Einzelne nicht zugunsten des Allgemeinwohls, das man ja auch definieren kann, Freiheitsbeschränkungen hinzunehmen hat. Also ich muss beispielsweise mein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgung anschließen und Wasserentsorgung anschließen, aus Gründen der allgemeinen Gesundheit, des allgemeinen Gesundheitsschutzes. Oder ich muss mich jetzt mal auf die Pandemie zurückzukommen, in Pandemie gewissen Regeln unterwerfen, wenn diese verhältnismäßig sind, um eben eine beispielsweise Überlastung des Gesundheitswesens zu finden. Oder der Gebrauch des Eigentums ist natürlich auch immer, so heißt es im Artikel 14, soll auch immer dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Also der Mensch steht zwar im Mittelpunkt des Rechts, des Verfassungsrechts, er darf aber deswegen, da kommen wir auf das von vorher zurück, nicht alles tun und lassen, was er will, sondern er muss Beschränkungen, für die sich gute Gründe finden lassen, und das können auch Gemeinwohlgründe sein, Einschränkungen gefallen lassen. Also insofern sehe ich den Antagonismus zwischen Kollektivismus und Individualismus nicht so scharf, wenn man vom Individualismus her ausgehend die Rechtsordnung konstruiert. Dann
Verstehe.
kommt man zu freiheitsadäquaten, aber auch gemeinwohladäquaten Lösungen.
Was wären das für, oder haben Sie ein gutes Beispiel für den Artikel 14, den Sie gerade genannt haben, dass die Handlungen der Gemeinschaft dienen sollen? Ich krieg's gerade nicht mehr exakt zusammen.
Also das Eigentum dient auch dem Gemeinwohl. Naja, nehmen wir nur ein Beispiel. Wenn man jetzt die Überlegungen, die auch auf EU-Ebene stattfinden und auch auf der politischen Ebene, dass man bestimmte bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen renaturiert, also beispielsweise Moore wiederherstellt, wieder Aufforstungen vornimmt, um auf die Weise eine stärkere Bindung von CO2 zu ermöglichen, und dadurch dem Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre zu reduzieren. Damit, mit so einer Regelung, würde ich in das Eigentum des einzelnen Landwirts eingreifen, der dann auf seinen Feldern und seinen Wäldern nicht mehr so bewirtschaften kann, wie er will. Das muss er aber möglicherweise hinnehmen im Sinne eines effektiven Klimaschutzes. hat dann allerdings wiederum das Recht auf eine Entschädigung, auf eine finanzielle Entschädigung, die ihm die Verluste ausgleicht, die er erleidet, weil er zugunsten des Gemeinwohls, des Klimaschutzes auf seine Bewirtschaftung verzichten muss, um es zu ermöglichen, dass diese Flächen eben renaturiert werden. Das ist ja auf EU-Ebene ein riesiger Streitpunkt gewesen. Aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man sagen kann, wo sich ein kollektivistischer Gedanke gegenüber dem Individualinteresse des Eigentümers auch durchsetzen kann. Das ist in einem freiheitlich-demokratischen Staat natürlich auch so, dass das sein kann.
Ist es dann auch so, dass geregelt ist, dass es dafür dann Ersatz geben muss? Oder wäre es rein rechtlich gesehen auch möglich gewesen, den Landwirten zu sagen, sie mehr oder weniger zu enteignen und zu sagen, ihr dürft auf diesen Bereich oder dieser Bereich muss renaturiert werden und dementsprechend Pech gehabt?
Naja, es ist halt die Frage, wie man es konstruiert. Also wenn ich eine Enteignung vornehme, also der Staat enteignet die Grundstücke, führt sie in sein eigenes Eigentum über und renaturiert sie dann, dann greift der Grundsatz, dass Enteignungen entschädigungspflichtig sind. Mhm. Das steht Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz. Jede Enteignung ist nur eine Enteignung ist nur zulässig, wenn der Gesetzgeber gleichzeitig eine Entschädigung festlegt. Wenn ich es anders regle, komme ich allerdings auch zu einer Entschädigung, weil der Landwirt ja immer zugunsten des Gemeinwohls in dem Fall ein Sonderopfer, wie es so schön heißt im Juristendeutsch, ein Sonderopfer erbringt und dann spricht man von einer ausgleichspflichtigen Eigentumsregelung. Aber da zeigt es doch, dass die Verfassung hier schon abwägt und sagt, das Eigentum ist zunächst mal da und der Eigentümer kann es nutzen, wie er will. Es kann eingeschränkt werden zugunsten des Gemeinwohls, wenn der Eigentümer damit aber ein bestimmtes Maß hinausgehendes Sonderopfer erbringt, bekommt er dafür eine Entschädigung.
Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, es kann nicht einfach ersatzlos enteignet werden, sondern auch das ist dann geregelt letztlich, beziehungsweise
das ist letztlich auch im Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 3, ist dieser Gedanke drin, dass es eben keine Enteignung ohne Entschädigung gibt.
Okay. Bleiben wir ganz kurz beim Thema Klima. Können Sie sich vorstellen, dass es in Zukunft sowas wie ein individuelles CO2-Budget gibt, das dann letztlich die Entscheidungsfreiheit der einzelnen Menschen beeinträchtigt?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das es müsste dann ja EU-weit durchgesetzt, geregelt und überwacht und durchgesetzt werden. Das wäre mit einem so massiven Eingriff in die Freiheit verbunden, dass man im Grunde genommen das unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten wahrscheinlich nicht rechtfertigen kann. Wobei da hängt es dann davon ab, wie man sowas konstruiert, ja. Aber das entscheidende Problem scheint mir ja in der Überwachung zu liegen. Jetzt nehmen Sie an, jeder bekommt ein Budget von x Tonnen CO2 im Jahr. Wie will der Staat überwachen, ob ich dieses Budget, was ich habe, aufgebraucht habe oder ob ich es überschritten habe, wie auch immer. Ja? Also das würde man wahrscheinlich einhergehen müssen mit der Abschaffung des Bargeldes,
genau.
Damit jede Transaktion, die ich tätige, ob am Flughafen, ob an der Tankstelle, ob sonst wo, einfach nachvollzogen werden kann. Und das müsste dann in einem Supercomputer, müsste das dann für jeden Bürger zusammengeführt werden. Das wäre dann letztlich die lückenlose Überwachung jeder einzelnen Person und seines gesamten Lebens. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Was ich eher glaube, ist, dass man weiterhin von politischer Seite her das über die Preisschiene macht, dass man eben sagt, Fliegen wird dann in Zukunft dann mit einer weiteren CO2-Abgabe belegt und wer sich das leisten will, der kann sich's leisten und wer sich's nicht leisten kann, der kann sich's halt nicht leisten. Ja. Das ist ja auch so eine Art Budgetierung schon, weil wenn ich die Budgetlösung einführe, dann müsste ich ja zum Beispiel sagen, wenn ich mein Budget überschritten habe, müsste ich mir bestimmte Zertifikate hinzukaufen. Da müsste ich also, wenn jetzt zum Beispiel meine Frau ihr Budget nicht überschreitet, ich aber, dann müsste ich das, was sie nicht überschreitet, dann gewissermaßen zukaufen. Das ist ja etwas, was dem ganzen Emissionszertifikatehandel auch zugrunde liegt, dieser Gedanke. Aber um zu Ihrer Ausgangsfrage zu kommen, also die individuelle Zuteilung eines CO2-Budgets mit lückenloser Überwachung, das halte ich in einem Rechtsstaat für undurchführbar.
Okay. Das ist schon mal beruhigend zu hören. Aber ich sehe es wie Sie, ja. Also das mit diesen CBDCs, also diesen Central Bank Digital Currencies, an denen ja auch gerade gearbeitet wird, auch von der Zentralbank, die da ja schon die ersten Pläne auch vorgelegt hat und so weiter und so fort. Darüber ließe sich das sicherlich abbilden, diese Kontrolle. Ist natürlich, ich gebe Ihnen auch komplett recht, geht mit der Abschaffung des Bargelds einher. Wie groß der Computer sein muss, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mit Bitcoin funktioniert es relativ gut dezentral, aber das ist ja nochmal ein anderes System oder ein anderes Prinzip, nachdem das Ganze vonstatten geht. Aber grundsätzlich, wenn Sie sagen, rechtlich nicht durchführbar, ich glaube, und damit schaffen wir so ein bisschen den Schwenk vielleicht auch zur Corona-Pandemie. Vor der Corona-Pandemie hat es auch einiges gegeben, wo man gesagt hat, das ist rechtlich nicht durchführbar. Freiheitsbeschränkungen oder Ausgangsbeschränkungen und so weiter und so fort. Und die wurden letztlich dann doch durchgeführt. Gäbe es denn rein theoretisch Fälle, wo man sagt, also ich weiß nicht, ob Sie das Video vom Habeck gehört haben, wo er gesagt hat, das war jetzt erstmal nur ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist zu gehen. Genau, wie weit die Gesellschaft bereit ist zu gehen, wenn es mal wirklich um Klimaschutz geht. Und von diesem Gedanken gut ausgehend, wäre es denn nicht in bestimmten Sonderfällen, wenn Notstände ausgerufen werden etc., Klimanotstand, Stichwort Klimanotstand, dann nicht möglich, sowas doch einzuführen oder durchzuführen und durchzusetzen vor allem?
Naja, das sind natürlich Spekulationen, ich würde mal meinen Unterschied vielleicht zur Pandemie ziehen. Die Pandemie war ein punktuell sehr stark, auch emotional sehr stark wirkendes Thema, ja. Man hat ein Virus, das Virus war potenziell für vulnerable Gruppen gefährlich, für nicht vulnerable jüngere Menschen eher nicht, aber es war ein persönliches Gesundheitsrisiko. Und wenn Sie sich an die Bilder erinnern von Bergamo und was auch immer da fake war oder nicht fake war, das möchte ich gar nicht beurteilen. Das hat aber emotional stark gewirkt. Und deswegen war es in der Pandemie meines Erachtens leichter, auch stark grundrechtseingreifende Maßnahmen zu ergreifen und durchzusetzen, weil die Leute eben um ihr persönliches Leben teilweise Angst gehabt haben. Und da ist man natürlich sehr viel eher bereit, etwas solche Einschränkungen hinzunehmen. Ob die im Einzelfall immer verhältnismäßig waren, das wage ich zu bezweifeln. Es sind ja auch viele Maßnahmen aufgehoben worden. Also zum Beispiel diese Ausgangsbeschränkungen, dass man nicht mal mehr zum Spazierengehen raus durfte nach 10 Uhr. Das war sicherlich unverhältnismäßig. Aber im Gros würde ich nicht sagen, dass das alles rechtswidrig war, sondern es waren halt Maßnahmen, die notwendig waren, um eine Überlastung des Gesundheitssystems. Und das hat ja tatsächlich, zumindest in der ersten Welle, ja tatsächlich gedroht, zu verhindern. Beim Klima ist es anders. Ja. Viele Leute in meisten Gegenden bekommen vom Klimawandel zwar ein bisschen was mit, wieder mal ein Starkregenereignis, dann ist es mal wieder 35 Grad, aber es bedroht einen, zumindest die meisten, nicht unmittelbar. Und das ist ein anderes Bedrohungsgefühl. Deswegen denke ich, dass es bei den Maßnahmen zum Klimawandel schwerer ist, die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen zu begründen, als es bei einer Pandemie ist. Sie haben das ja am Heizungsgesetz bzw. am Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes damals gesehen, wie emotional dieses Thema hochgekocht ist, obwohl es sich jetzt im Verhältnis zu den Grundrechtseinschränkungen, die wir bei der Pandemie hatten, natürlich um relativ geringfügige Einschränkungen handelt, ob ich jetzt eine Wärmepumpe oder nochmal eine Gasheizung, wenn man das finanzielle Problem mal außen vor lässt. Also das sind strukturell unterschiedliche Krisen, die man meines Erachtens auch aus der freiheitsrechtlichen Sicht durchaus differenziert sehen muss.
Okay. Okay, verstehe. Dann hüpfen wir trotzdem nochmal in Richtung Pandemie, Corona-Zeit. Da gab es ja auch ganz viel Aufschrei, was das Grundgesetz angeht, Verfassungswidrigkeit etc. Gab es ganz, ganz viele Diskussionen. Jetzt kamen ja die RKI-Files raus. Weiß nicht, ob Sie sich mit denen auch schon zumindest ein Stück weit auseinandergesetzt haben. Es sind ja viele, viele Gesprächsprotokolle, die man sich da durchlesen müsste. Wie bewerten Sie denn den aktuellen Stand der Aufarbeitung auch aus verfassungsrechtlicher Sicht?
Also ich halte es, also ich muss anders anfangen. Zunächst muss ich sagen, die Corona-Maßnahmen, das hatte ich ja gerade schon gesagt, waren zum großen Teil verfassungsrechtlich hinnehmbar. Mhm. Das war nicht alles, der Staat ist hier nicht als Diktator aufgetreten oder was, das ist meines Erachtens wirklich überzogen, sowas zu behaupten. Es gab einzelne Maßnahmen, bei denen man überzogen hat und durchaus auch deutlich überzogen hat. Und das muss man erstmal zugeben. Und wenn man, und das kann man ja auch zugeben, dass ein Politiker keinen Zacken aus der Krone fällt, wenn er mal sagt, hier haben wir überzogen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, was ich für einen riesigen Fehler halte, dass man eine systematisch strukturierte Aufarbeitung der Corona-Politik, der Maßnahmen, bislang verweigert. Man hat eine mehr oder weniger ungesteuerte Aufarbeitungsdiskussion, die auf verschiedenen Ebenen stattfindet, in den sozialen Medien, dann findet wieder mal über Politiker-Interviews, dann tritt Herr Drosten mal wieder vor die Presse mit dem Herrn Mascolo und stellt ein Buch vor. Dann gibt's wieder dieses Interview, dann sagt Herr Lauterbach wieder Folgendes. Das ist eine letztlich unstrukturierte Aufarbeitungsdiskussion. Und nicht mal jetzt, nachdem aufgrund der RKI-Files doch rausgekommen ist, dass manches eben etwas schiefgelaufen ist, schafft es die Politik, einen strukturierten Aufarbeitungsprozess, beispielsweise durch eine Enquete-Kommission oder sei es auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, aufzusetzen. Ich halte das deswegen auch aus verfassungsrechtlicher Sicht für ein Problem, weil die Corona-Politik, die Corona-Maßnahmen, wie man ja auch man muss ja sich nur mal mit dem Thema in den sozialen Medien auseinandersetzen, wie die Emotionen da hochkochen, wie die Leute schier ausflippen, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und das ist Gift, wenn man diese Spaltung, die man nicht in dem Punkt hat, wenn man die, das Trauma würde ich fast sagen, gesellschaftliches Trauma, nicht aufarbeitet. Das führt dazu, dass man, wenn man mal wieder eine vergleichbare Situation hätte, eine Pandemie oder was weiß ich, würde dazu führen, dass es für eine Pandemiepolitik wahrscheinlich keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr gäbe. Oder es zumindest sehr, sehr schwierig würde, diese zu erreichen, weil man die Leute dann sagen, naja, schaut doch, jetzt geht das wieder los, wir haben das damals nicht aufgearbeitet, das ist schiefgelaufen, aber die Politik wollte davon nichts mehr hören und diesmal machen wir aber nicht mehr mit. Ja, das wäre möglicherweise die psychologisch nachvollziehbare Konsequenz. Also ich halte das für einen wirklich groben Fehler, dass man das nicht macht.
Ja.
Und zwar, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, das soll kein Tribunal sein. Ja, Fehler haben viele Leute gemacht. Das soll auch nicht mit irgendwelchen strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein. Das liest man ja gelegen, die sollen dann verurteilt werden, die Verantwortlichen. Das ist von Anfang an viel zu aggressiv aufgesetzt. Eine nüchterne Aufarbeitung der Entscheidungsprozesse, der Verhältnismäßigkeitsprüfungen, das würde helfen, glaube ich.
Ja. Ja, also da spielen natürlich Emotionen definitiv mit rein und die sind, so wie Sie sagen, auf der einen wie auf der anderen Seite schon irgendwo auch bis ins Extrem gespielt und auch geäußert worden. Aber ich bin da schon bei Ihnen, das Ganze grundsätzlich mal aufzuarbeiten und ich sehe es wie Sie, da darf man sich keinen Zacken aus der Krone brechen. Ich muss gerade an dieses Interview vom Lauterbach denken oder diesen Gesprächsausschnitt vom Lauterbach denken, wo er sagt, dass die Wahrheit zum politischen Tod führt. Aber letztlich besteht ja alles darin oder besteht ja die ganze gesellschaftliche Grundordnung darüber oder daraus, dass alle die Wahrheit sagen oder dass so viele wie möglich die Wahrheit sagen. Und bei der Aufarbeitung hat man zumindest an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen die Verstrickung von Politik und dem Robert-Koch-Institut, deshalb ja RKI heißt, dem Robert-Koch-Institut nachvollziehen können. Sehen Sie das wirklich als nicht strafbar an, wenn die Politik dem Robert-Koch-Institut vorgibt, welche, oder was heißt nicht vorgibt, wenn das Robert-Koch-Institut den politischen Vorgaben folgt, statt die Unabhängigkeit zu bewahren?
Also da muss man Folgendes dazu sagen. Also das Robert-Koch-Institut ist kein unabhängiges wissenschaftliches Institut. Es ist keine Hochschule, die unabhängig ist, sondern es ist eine Behörde. Es ist eine dem Bundesgesundheitsministerium unmittelbar nachgeordnete Behörde, die bestimmte wissenschaftsbezogene Aufgaben hat, nämlich die Aufarbeitung, Beurteilung von Infektionserkrankungen, von pandemischen Lagen und so weiter und so fort. Das Bundesgesundheitsministerium ist, weil das Robert-Koch-Institut keine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung ist, diesem gegenüber voll weisungsbefugt. Und zwar nicht nur rechtlich, sondern auch inhaltlich. Der Bundesgesundheitsminister hat also die rechtliche und fachliche Aufsicht, wenn man so will, über das Robert-Koch-Institut. Und mit dieser Aufsicht einher geht die politische Verantwortung. Also der Minister, in dem Fall ob Spahn oder Lauterbach, das spielt ja gar keine Rolle, das gilt für jeden, der hat die politische Verantwortung für das Robert-Koch-Institut. Und deswegen ist es auch gar nichts Besonderes. Das kommt bei allen, in allen Behördenzügen vor, dass der Herr Lauterbach dem RKI möglicherweise Weisungen erteilt hat, eine bestimmte, die pandemische Lage, also die Risikoeinschätzung zurückzustufen. Das war ja in den RKI-Files angesprochen worden. Der Minister kann sagen, ich halte das politisch noch nicht für vertretbar, auch wenn es aus der Sicht des RKI, aus der Sicht der Wissenschaftler, die da arbeiten, leichte Entwarnung geben mag und das Risiko nicht mehr sehr hoch ist, sondern noch hoch, sage ich als Minister, ich nehme meine politische Verantwortung, die ich habe, auch gegenüber dem Parlament, dahingehend wahr, dass ich noch etwas vorsichtiger bin. Also das halte ich noch nicht für einen Skandal. Und dass das RKI dem folgen muss, das ergibt sich aus der Behördenhierarchie. Die Frage ist nur natürlich, inwieweit, und das kann ich nicht beurteilen, weil ich dazu bin ja kein Infektiologe, kein Epidemiologe, in welchem Ausmaß es gerechtfertigt gewesen wäre, die Risikoeinstufung zurückzunehmen. Ob das eine Einschätzungsfrage ist, wenn man sagt, naja, kann man so sehen, kann man aber auch zurückfahren und der Minister dann sagt, na, lieber sind wir noch etwas vorsichtiger, oder ob es tatsächlich eklatant ist und sagen, es ist nämlich ein deutlich geringeres Infektionsgeschehen, nur noch dies nicht mehr rechtfertigt, eigentlich die Lage aufrechtzuerhalten. Dann ist natürlich die Weisung des Ministers politisch, wie gesagt. Rechtlich ist das alles in Ordnung. Politisch in einem anderen Licht zu sehen. Vielleicht ein zweiter Punkt zu den RKI-Files, und das ist dann schon etwas problematischer, auch rechtlich, dass man eben ja von vornherein letztlich gewusst hat, dass die Impfung keinen Ansteckungsschutz und keinen wesentlichen Übertragungsschutz bietet, sondern letztlich, wenn überhaupt, einen Schutz vor schwereren Krankheitsverläufen. Es ist aber trotzdem 2 und 3G erlassen worden. Also 2G, dass man geimpft oder genesen nur noch in die Gastronomie, in Sportanlagen, kulturell und so weiter. Und eine solche Maßnahme ist natürlich dann nicht rechtlich nicht haltbar, wenn ich als Geimpfter mehr oder weniger genauso ein Infektionsrisiko und Übertragungsrisiko habe wie ein Ungeimpfter. Das heißt, hier besteht aus meiner Sicht auch ein rechtliches Problem, dass man letztlich Maßnahmen, die ja doch durchaus eine diskriminierende Wirkung hatten, zulasten derjenigen, die nicht geimpft waren und einen Druck ausgeübt haben und auch ausüben sollten, dass diese Maßnahmen aus der jetzigen Sicht grundsätzlich dann rechtlich nicht mehr gerechtfertigt waren.
Ja, und dafür bräuchte es definitiv nochmal eine strukturierte Aufarbeitung. Ich meine, es ist ja, dieses ganze Thema ist ja 3 Jahre lang gelaufen und es ist ein unheimlicher Aufwand, diese 3 Jahre aufzuarbeiten, aber es war auch ein unheimliches Event für die ganze Welt. Und da, glaube ich, könnte man auch Vorreiter sein, das Ganze in Deutschland einmal sauber aufzuarbeiten. Weil es war ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern ein globales Phänomen. Und,
ja, aber man ist ja doch in den Ländern sehr unterschiedlich mit der Pandemie umgegangen. Ja, es gab ja ganz unterschiedliche Strategien, wenn Sie sich die Schweiz anschauen, wenn Sie sich Schweden anschauen, wenn Sie sich andere Länder anschauen. In Deutschland, wir haben halt nur auf Lockdown gesetzt. Ja, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Ja, das war monatelang. Und das hat die Leute halt zermürbt auch. Und im Grunde nagt das noch in vielen. Und deswegen ist es wichtig, dass man das thematisiert und dass man strukturiert aufarbeitet.
Ja. Sie sind ja in rechtlichen Kreisen vernetzt. Wie sind da diese Diskussionen inzwischen oder wie haben sich die Diskussionen bei Ihnen im Umfeld inzwischen verändert in diesem rechtlichen Kreis?
Also sagen wir es mal so, das kann man gar nicht so einfach sagen. Also es hat sich auf der Seite der Verfassungsrechtler, einiger Verfassungsrechtler, die große Mehrzahl äußern sich zu diesem Thema komischerweise überhaupt nicht. Ich meine, wir haben 800 Staatsrechtslehrer in der Vereinigung und von 750 hört man zu dem Thema nichts. Ich würde sagen, es hat sich, dann habe ich ja auch mich beteiligt, nochmal eine kritischere Diskussion um den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entwickelt. Man hat doch gemerkt, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat in der Pandemie gewisse Schwächen gehabt. Ja. Verhältnismäßigkeit heißt ja immer Abwägung. Was ist wichtiger, ja? Die Maßnahme, die Freiheit oder die Gesundheit? Und da hat man so das Gefühl gehabt, naja, die Gesundheit setzt sich immer durch. Es kam im Grunde gar nicht zu einer echten Abwägung. Und zwar auch bei solchen Maßnahmen nicht, die erkennbar kaum eine Wirkung hatten. Also wenn ich mir überlege, es gab teilweise Maskenpflichten im Freien, wo eigentlich klar ist, dass das allenfalls so wenig bringt, dass die Maßnahme eigentlich schon deswegen unverhältnismäßig ist. Oder das nächtliche Spazierengehen oder andere Maßnahmen, wo man sie im Nachhinein sagen würde, das war übers Ziel hinausgeschossen. Ich denke, dass es hier eine kritische Diskussion gibt, was den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz angeht. Ansonsten kann ich nicht sehr viele Diskussionsstränge wahrnehmen. Man hat das durchaus auch ein Stück weit verdrängt jetzt.
Ja, das Thema. Es sind wieder viele andere Themen auf jeden Fall aufgekommen, die dem Thema sozusagen weniger Aufmerksamkeit dann zukommen haben lassen. Zum Abschluss, Herr Lindner, was wünschen Sie sich politisch, rechtlich und gesellschaftlich für die Zukunft?
Politisch, rechtlich und gesellschaftlich. Also fangen wir mal mit dem Gesellschaftlichen an. Ich würde mir wünschen, dass die Tendenz, die Spaltungstendenz in unserer Gesellschaft, ich will das gar nicht bewerten, ja, in zwei Pole, die sich dann doch fast unversöhnlich gegenüberstehen. Das ist ja nicht nur bei der Pandemie so, das ist bei der klimapolitischen Diskussion so, das ist, was den Angriffskrieg jetzt angeht in der Ukraine so, und das ist bei anderen Bereichen auch noch auch zu beobachten, dass das etwas in mehr Dialog wieder sich einfindet. Das wäre das, was ich gesellschaftlich, und dafür ist natürlich auch eine Aufarbeitung von Corona notwendig. Politisch würde ich mir wünschen, das ist ja das ähnliche Bild, dass wir auch hier von einer Stärkung der radikalen, vielleicht auch populistischen Ränder wieder wegkommen zu einer stärkeren Politik der Mitte. Ja, das klingt jetzt etwas altmodisch, aber auch hier würde ich mir wünschen, dass wir das wird man jetzt bei den Wahlen ja sehen. Die Europawahlen haben ja schon gezeigt, in welche Richtung das möglicherweise führen kann, dass jetzt die anstehenden Wahlen in Thüringen und Sachsen vielleicht doch nicht so polarisiert ausgehen, und wie es den Anschein hat. Und rechtlich würde ich mir wünschen, als Verfassungsrechtler, dass wir nach wie vor die Grundwerte unserer Verfassung, die Grundrechte, die Meinungsfreiheit, den freien demokratischen Diskurs aufrechterhalten und insbesondere bei der Meinungsfreiheit, bei der Pressefreiheit, bei der Versammlungsfreiheit auch wirklich alle Meinungen im Rahmen des Strafbaren zulässigen auch zulassen und nicht versuchen auszugrenzen. Das wären so die drei Punkte.
Sehr schön. Da sage ich vielen, vielen Dank, Herr Lindner, für dieses umfassende Schlusswort. Das passt perfekt, glaube ich, um diesen Podcast an der Stelle zu schließen. Wo kann man auf Sie aufmerksam werden, Herr Lindner, wenn man mehr Inhalt von Ihnen wahrnehmen möchte, wenn man mehr von Ihnen hören möchte?
Also man kann natürlich auf meiner Lehrstuhl-Homepage sich etwas orientieren. Da stehen ein paar Sachen. Ich habe ja auch ein paar Lehrbücher geschrieben. Das sind jetzt eher für die Studierenden. Und wenn ich ein paar Dinge veröffentliche, stelle ich das eigentlich auch nicht immer, aber manchmal auch auf Twitter ein oder auch auf meiner Homepage an der Universität Augsburg, Juristische Fakultät. Da kann man ein bisschen was von mir lesen.
Wunderbar, perfekt. Herr Lindner, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit. Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und alles Gute.
Ja, danke.